Wir verkaufen so rund 5,5 Millionen Kennzeichen in einem Markt, der 20 Millionen Autoschildern groß ist. Mittlerweile sind es nur noch unter 400 Filialen. Wir hatten in Corona, haben wir ein bisschen bereinigen müssen leider. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch flächendeckend der größte Prägestellenbetreiber in ganz Deutschland.
Ihr macht das, glaube ich, in Deutschland mit 1800 Mitarbeitern. Wie viel Umsatz macht so ein Unternehmenskonstrukt wie eures?
Ja, wir sind bei rund 130 Millionen Euro Umsatz.
Das ist also kein Geschäft, wovon 150 Millionen 50 Millionen übrig bleiben. Ne? Das ist schon...
Lacht da. Ach, was wäre es schön.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist Philipp Kroschke und das heißt, wir lernen alles über Kennzeichen und Zulassung. Ein paar von euch werden den Namen Kroschke schon mal gehört haben oder werden ihm begegnet sein. Spätestens wenn es auf der Rechnung stand für das neue Kennzeichen. Heute erzählt uns Philipp, wie er das Unternehmen in dritter Generation führt, mit fast 2000 Mitarbeitern und vor allem, was die Firma Kroschke demnächst in Europa und auf der ganzen Welt tut mit ihrer Dienstleistung. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, schön dabei zu sein. Moin, moin.
Ja, moin, moin, genau. Magst du dich ganz kurz selber vorstellen?
Ja, Philipp Kroschke, 47 Jahre alt, verheiratet, drei wundervolle Kinder und in dritter Generation Familienunternehmer, der das große Glück hatte, als ältester von sechs Kindern ins bald 70 Jahre alte Familienunternehmen einzusteigen und das gerade mit seinem Bruder Felix mit großer Freude in die Zukunft gestaltet. Wir stehen vor großen Herausforderungen, großen Veränderungen. Wir werden digitaler, der Markt wird digitaler und das bewegt uns gerade.
Ja, und vor allem ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Ne? In dieser dritte Generation seid ihr jetzt. Kannst du ganz kurz mal erzählen, wie das angefangen hat, bevor ihr quasi fast 2000 Mitarbeiter hattet in Deutschland alleine? Also wo war der Start? Er ist ja nur 70 Jahre her.
Ja, und in denen ist eine ganze Menge passiert. Tatsächlich haben unsere Großeltern, meine Großeltern, Elfriede und Martin, das Unternehmen so ein bisschen aus der Not heraus. Sie sind nämlich aus der DDR geflohen, sind dann nach Braunschweig gekommen. Dort war schon ein Teil der Familie meiner Oma zu Hause und ein Bruder war schon damals Leiter der Zulassung. Stelle in Braunschweig und der hat Oma und Opa auf den Gedanken gebracht, doch Autoschilder machen zu können. Damit kann man doch irgendwie Geld verdienen. Und so haben die beiden mit erstmal einer Filiale angefangen, haben dann später weitere Filialen, das aber noch alles sehr überschaubar aufgemacht. Und ja, den richtig großen Push oder die richtig große Entwicklung gab es dann unserem Vater Christoph Kroschke, der das Unternehmen dann wirklich zu einem Filialisten, zu Deutschlands führenden Filialisten aufgebaut hat mit zwischenzeitlich 450 Standorten in ganz Deutschland.
Standorte heißt, ihr steht an in Zulassungsstellen.
Ja, genau. Teilweise in den Zulassungsstellen, aber in der Regel, ne, das ist so ein kleiner Erfolgsfaktor. Wer schon mal an der Zulassungsstelle war, da weißt du, du willst nicht lange gucken und suchen, bis du deine Autoschilder kriegst, sondern du kommst raus, hast deinen Zettel in der Hand mit der Kombination drauf und willst eigentlich ich würde sagen, fast nur noch weg. Also muss es schnell gehen und dann ist es immer wichtig, ganz nah, möglichst in der Sichtachse zum Ausgang zur Zulassungsstelle zu sein, damit der Kunde da direkt reinfallen kann.
Ja, du wurdest schon mal vom Amt geschröpft und dann will auch noch jemand Geld fürs Kennzeichen haben. Das ist so der Weg raus, oder?
Ja, es ist eine Behördengangssituation. Genau. Und wir haben auch immer so ein bisschen die urige Situation, dass Leute denken, mit den hohen, mit den Gebühren, vorsichtig, mit den Gebühren auf dem Amt sind dann auch die Autoschilder schon bezahlt. Und da hast du manchmal schon die erste Negativsituation. Aber ich habe viele tolle Mitarbeiter draußen, die den Kunden dann einfangen. Und
ich finde auch, Kfz-Kennzeichen kann ja auch eine sehr emotionale Geschichte sein. Es gibt ja Wunschkennzeichen, dann gibt es ja Leute, die veredeln ihre Kennzeichen, insofern es möglich ist. Ne? Aber das ist ja, ich finde, ein Kennzeichen ist ja ganz oft auch etwas Persönliches. Also wo du wirklich die Initialen der Leute drin hast oder eine Jahreszahl, die ihm was bedeutet. Also ich muss sagen, ich gucke bei meinen Kennzeichen immer sehr genau, was da drauf steht und suche mir die auch vorher aus.
Ist in Deutschland tatsächlich, also das, wir gucken ja jetzt ein bisschen, kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn wir uns in Europa umschauen, ist es in Deutschland schon wirklich eine Besonderheit, wie wichtig dem Deutschen sein Kennzeichen und seine Kombination ist. Kleine Anekdote dazu, es gibt einen Tourismusprofessor aus Heilbronn, den Professor Bochert, schöne Grüße, der hat mit seinen Studenten mal versucht rauszufinden, was hat denn lokal den größten Identifikationsfaktor für den Menschen und hat rausgefunden, es ist nicht das Wappen, es ist nicht der Fußballverein, es ist am Ende das Kennzeichen. Ja. Sehr spannend. Also das heißt, mit dem Kennzeichen drückt der Deutsche sich ein bisschen aus. Dem ist das so wichtig. Wir hatten schon Kunden, die werden vom Kauf ihres Autos zurückgetreten, wenn sie ihr bestimmtes Kennzeichen nicht am Auto vorgefunden hätten.
Ja, und es gibt ja, wenn wir nach Dubai schauen, da hat der Kennzeichen nochmal eine andere Bedeutung, wo ja für Kennzeichen 8, 9, 10 Millionen und mehr bezahlt werden, weil es eben eine bestimmte niedrige Nummer hat. Also das ist ja schon irgendwie cool. Also ne, es gibt Länder, die definieren sich ja ganz stark darüber. Da ist ja das Auto dann völlig egal, wenn das Kennzeichen 15 oder 10 Millionen kostet. Ja.
Da ist es nochmal was anderes. Da gibt es dann Glücksnummern, genau, die dann eine besondere Bedeutung haben. Genau. Und dann gibt es Nummern, die dann nur den Scheichfamilien genau, reserviert sind. Ja, ja, genau. So verrückt ist es in Deutschland noch nicht. Aber es ist schon ein Mittel, sich am Fahrzeug auch irgendwie so ein bisschen auszudrücken mit den Kombinationen. Ich würde sagen, rund 80% der Fahrzeuge haben Wunschkennzeichen.
Echt? 80%?
Ja, circa.
Okay, also es ist nicht nur mir. Ich dachte, ich bin also ein Sonderling, der dich halt irgendwie vorher anguckt.
Überhaupt nicht.
80% Wunschkennzeichen. Wow.
Ja, vielleicht, also so in dem
Auf jeden Fall die Mehrheit.
Wirklich, der weit überwiegende Teil möchte gerne eine spezielle Kombination und nicht Serienkennzeichen haben. Ist tatsächlich so.
Okay. Jetzt hast du ja, also ich glaube, ihr sitzt in Braunschweig. Das heißt, dann, nein?
Ahrensburg doch. Bei Hamburg. Wir kommen aus Braunschweig.
Genau, ihr kommt, genau. Okay. Aber deine Kindheit hast du noch in Braunschweig verbracht.
Meine Kindheit habe ich noch in Braunschweig verbracht. Mit 16, Mitte der 90er Jahre, ging es dann nach Ahrensburg bei Hamburg.
Und das heißt aber ganz klassisch, Abitur, Studium, hast du alles hinter dich gebracht in normalen Strukturen? Du warst ja nicht auf irgendeinem Internat in der Schweiz oder irgendwas anderes. Das hat alles vor Ort stattgefunden oder warst du unterwegs weltweit?
Nee, tatsächlich war ich ganz normal, also ne, so typisch nochmal ein Jahr Amerika, so Austausch, Schuljahr, also so ein bisschen die Lust auf Internationalität war dann schon da, aber ganz normal Abi, Ausbildung gemacht.
Nicht bei Kroschke?
Nicht bei Kroschke und auch nicht in unserer Branche, nicht mal Automobil, sondern in der Lebensmittelbranche. Bei Kraft Jakob Suchard war wirklich auch eine tolle Ausbildung. Hat mir auch nochmal eine andere Perspektive gebracht, aber die Wahrheit ist, eigentlich wollte ich, glaube ich, seit meinem 12. Lebensjahr ins Familienunternehmen eintreten. Insofern war der Wunsch immer da. Was aber nicht geschadet hat, ist doch nochmal rechts und links geguckt zu haben.
Das heißt, Wunsch war da, du hast also auch mitgearbeitet von Anfang an, also Firma war immer präsent, Punkt.
Das war also völlig normal, ich habe es immer geliebt, wenn Papa mich mit in die Firma genommen hat, ich so ein bisschen dann bei ihm am Schreibtisch sitzen durfte oder seine Sekretärin vom Arbeiten abhalten konnte oder so. Also das habe ich schon geliebt und später dann auch tatsächlich mein erstes Geld in der Firma verdient mit Opa und meinen beiden Cousins auf dem Firmenhof, haben wir dann aufgeräumt und dann gab es so das erste Taschengeld dafür, damit man auch mal am Wochenende was machen konnte.
Und wie alt warst du, als du ins Unternehmen wirklich Vollzeit reingegangen bist?
Also zwischenzeitlich noch als studentische Aushilfe. Das war dann auch schon ein bisschen fester. Man musste sich ja dann irgendwann sein Auto finanzieren und solche Sachen. Sowas gab es nicht geschenkt. Das wurde zwar gestellt, aber mein Vater hat in die Schwackeliste geguckt, hat gesagt, der Golf, es war ein Firmenauto, der Golf, 6.000 Mark, die strecke ich dir jetzt vor, die kannst du schön abarbeiten. Und dann musst du in der Firma, dann habe ich in der Buchhaltung, Personalbuchhaltung, ich bin dem Hausmeister zur Hand gegangen. Das war schon eine coole Zeit. Ganz fest, also echt offiziell, seit 2005 bin ich im Unternehmen.
Und der Vater hat es ja quasi, sagst du selber, der Vater hat es größer gemacht, auf jeden Fall deutlich, deutlich größer. Auch als du da reingekommen bist, dieser Filialbetrieb ist mega relevant. Ihr wart an der Spitze, hattet ihr 480 Filialen in Deutschland. Dort arbeiten dann vor Ort Leute an Maschinen und drucken just in time quasi Schilder.
Genau.
Also das, was man wirklich von der Zulassungsstelle kennt, da seid ihr in jeder größeren Zulassungsstelle vertreten. Da bewirbt man sich, da mietet man einen Raum. Wie funktioniert sowas?
Wir haben richtig Expansionsmitarbeiter, die gehen an einen Standort einer Zulassungsstelle und gucken, wie komme ich an die beste Lage. So, und,
das ist ein Lagethema.
Ist es ein Lagethema. Klar, manche Zulassungsstellen schreiben aus, das heißt, die haben Räumlichkeiten bei sich drin sagen dann, Mensch, hier die Abstellkammer, da kann ich irgendwie noch Geld mitmachen. Und da Ausschreibung heißt, du bietest sozusagen einen Preis an und bist dann im Wettbewerb mit anderen Prägern, die dann diese Lage auch gerne hätten.
Moment, Zulassungsstelle ist ein staatliches Instrument.
Richtig. Ne?
Keine, nicht in der freien Wirtschaft teilnehmend. Die haben denn einen Raum und da könnt ihr drauf bieten, dass ihr in diesem Raum, 20 Quadratmeter, 15, was auch immer, prägen dürft. Da reden wir aber nicht von 15 Euro Kaltmiete. Das ist so wie im ECE-Center. Wenn ein guter Laden rein will, fast schon wie so eine Umsatzmiete. Das ist relevant Geld, was dafür gezahlt wird, um dort vor Ort präsent zu sein. Weil alle wissen, dass das Zugriff auf Kundschaft ist.
Ja, da bezahlst du im Endeffekt ja nicht den Quadratmeterpreis, genau, sondern deinen Zugriff auf das Marktpotenzial. Und deswegen wird es auch ausgeschrieben, das ist ein sogenannter Sondermarkt. Das heißt, man unterstellt dem Ganzen eine gewisse Monopolstellung in der besten Lage. Und dann müssen Behörden dann sowas ausschreiben, alle 5 Jahre Minimum. Genau. Und wir gucken natürlich, dass wir möglichst nicht so viele von Ausschreibungslagen haben, sondern am besten eine gute oder die beste Lage in der oder an der Zulassungsstelle. Das ging sogar so weit, dass unser Vater irgendwann angefangen hat, selber Zulassungsstellen zu bauen, die Immobilien. Wir haben 35, ich weiß jetzt nicht, Vater, bitte jetzt nicht böse sein, wenn ich die falsche Zahl sage. Er hatte eine Firma gegründet, Autoservice Park GmbH, und hat selber die Immobilien gebaut und hat die Zulassungsstellen dann da reingeholt. Und da saßen wir dann natürlich auch wieder in bester Lage, ja, genau.
Das ist absoluter Wahnsinn. Ihr habt also aus dieser Historie raus, besitzt ihr quasi Immobilien, die Zulassungsstellen mal waren oder sind?
Tatsächlich, mittlerweile sind die meisten verkauft, ja, in Fonds, wie auch immer. Mhm. ASP gibt es noch, baut aber mittlerweile ganz unterschiedlich Immobilien, ob das THW-Zentren sind und.
Aber also es gab es ging darum, die beste Lage zu sichern. Also der Weg dahin war quasi, die Zulassungsstellen einfach zu bauen und sagen, da vorne sitzt der Kroschke.
So könnte man es sagen. Wenn der, wie sagt man, wenn der Berg nicht zum Prophet? Nee, ich kenne den Spruch gar nicht.
Ja, genau.
Also auf jeden Fall, wenn die Zulassungsstelle nicht zum Christoph Kroschke kommt, dann baut er halt die Zulassungsstelle sich mal selber.
Absoluter Wahnsinn. Das heißt aber trotzdem, wenn so eine Ausschreibung stattfindet, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, dann kann so eine Miete auch einen 4- oder 5-stelligen Betrag pro Monat erreichen. Das ist möglich.
Das ist dann Beste. Ja. Das bemisst sich dann so ein bisschen an dem Marktpotenzial. Ja. Und da musst du immer selber wissen, was du bereit bist zu bieten, in der Hoffnung, dass das dann auch tatsächlich sich wirklich so auch darlegt. Weil das basiert ja, das, was du, deine Ausschreibungsangebot, basiert ja meistens nur auf den Zahlen, die du irgendwie aus dem Markt oder aus der Zulassungsstelle bekommst.
Was sind die besten Zulassungsstellen in Deutschland? Rein Anzahl Transaktionen, da reden wir immer von Ballungsräumen, oder? Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, München.
Ja, du wirst überrascht sein, dass es sehr, sehr große Zulassungsbereiche gibt, die aufgrund ihres Landkreises und des Fahrzeugbestands einfach riesig groß sind und dann nicht viele Stellen sozusagen. Also das ist keine 1:1 Beziehung. Ein Hamburg hat zum Beispiel 5 Zulassungsstellen. So, das heißt, das gesamte Marktpotenzial in Hamburg verteilt sich
auf die Zulassungsstellen. Und das ist
wenig Zulassungsstellen
für Hamburg.
Hamburg, das wird dann weniger, weil wenn du es alles geballt an einem Standort hat, ist es natürlich wirklich echt viel.
Ja.
Aber tatsächlich gibt es Kreise mit echt hohem Fahrzeugbestand, wo du jetzt nicht davon ausgehen würdest, dass die mit zu den besten, für uns natürlich so lukrativsten Zulassungsstellen, Standorten in Deutschland gehören. So, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber manchmal ist die Stadt, wo du denkst, habe ich noch nie von gehört. Aber es ist halt einfach ein unfassbar großer Landkreis mit einem hohen Fahrzeugbestand. Und uns ist ja letztlich nicht wichtig, ob es eine große Stadt ist, sondern wie viel Fahrzeugbestand hat im Endeffekt einen Kreis oder eine Stadt. So. Also und wie verteilt sich das auf wie viele Zulassungsstellen?
Ich habe ja mal in Strausberg gewohnt, da hatten wir eine Zulassungsstelle. Ich habe das Gefühl, dass die zum Beispiel auch sehr gut frequentiert war, weil Märkisch-Oderland einfach scheinbar sehr viel Autobestand hat oder da eben gerne auch angemeldet und umgemeldet wird.
Kann ich bestätigen, okay. Strausberg sind wir auch.
Habt ihr die auch gebaut?
Lass mich überlegen, oh Mann, jetzt erwischte mich. Ich glaube ja.
Da haben wir mal den Kauf geprüft vor irgendwie 5 oder 8 Jahren. Also die wurde dann auch verkauft.
Ich glaube, Strausberg ist auch ein sogenannter ASP, Autoservice Park.
Okay.
Tatsächlich im Wesentlichen, die meisten haben wir tatsächlich in den neuen Bundesländern gebaut, weil da die Infrastrukturen teilweise nicht so da waren. Dann hat mein Vater in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre nach der Wende, diese Möglichkeit erkannt. Er war sogar mal dran an einem Deal, damals alle Zulassungsstellen in Ostdeutschland zu bauen. Und heute sagt er mittlerweile, Gott sei Dank, hat das nicht geklappt. Das hätte ihn wahrscheinlich dann wirklich tatsächlich mal an den Rand seiner Kräfte gebracht, obwohl mein Vater so derjenige ist, der eigentlich immer Power hat. Aber das hätte ihn wahrscheinlich dann doch fast überfordert.
Werbung.
Heute freue ich mich besonders, euch unseren neuen Partner Sage vorzustellen. Mit KI-gestützter Business-Software erleichtert Sage kleinen und mittelständischen Unternehmen den Arbeitsalltag. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen führt oder an einem arbeitet, dann wisst ihr, gutes Finanzmanagement ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Firma. Doch Buchhaltung, Compliance und Cashflow-Überwachung können schnell zur Herausforderung werden. Zeitaufwendig, fehleranfällig und manchmal einfach nur extrem nervig. Und genau hier kommt Sage ins Spiel. Seit mehr als 40 Jahren hilft Sage Unternehmen weltweit dabei, ihre Finanzen effizient und fehlerfrei zu managen. Mit leistungsstarken Tools für Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgt Sage dafür, dass ihr jederzeit den vollen Überblick habt mit verlässlichen Zahlen, automatisierten Prozessen und intelligenter KI-Unterstützung. Besonders praktisch der Sage Copilot, euer smarter Assistent, der Aufgaben für euch übernimmt und euch wertvolle Zeit spart, damit mehr Fokus bleibt auf das, was wirklich zählt, nämlich Wachstum, Innovation und unternehmerischer Erfolg. Kurz gesagt, weniger Admin, mehr Business. Sage ist für alle, die Großes vorhaben. Für Gründer, für Macher und Unternehmer, die den nächsten Schritt gehen wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie Sage auch euer Business aufs nächste Level bringen kann, dann schaut vorbei auf www.sage.com oder sage.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Und dieses ganze Kennzeichen-Business, nur um es mal zu verstehen, da ist ein Raum mit einer Prägemaschine. Dann gibt es ja Autokennzeichen, Motorradkennzeichen, kurz oder kleine Kennzeichen, etwas größere Kennzeichen. Du hast also einen Rohstoff, so eine Aluplatte quasi, die wird gestanzt, geprägt in irgendeiner Art und Weise. Die kann man jetzt noch so ein bisschen veredeln, wie es eben, da gibt ja bestimmt auch eine Behörde, die überwacht, wie kann ein Kennzeichen gebaut sein, das darf ja nicht reflektieren, der Blitzer muss ja auch gut zu erkennen sein, das Kennzeichen und Co. Also es gibt so eine Produktpalette, die ist so 20, 30 Produkte vielleicht groß und die bedient ihr, das kann man alles bei euch vor Ort sofort herstellen lassen.
Ja, also das Ankerprodukt unserer Prägestelle ist tatsächlich das Schild erstmal so. Das gibt es, wie du gerade gesagt hast, genau in unterschiedlichen Ausführungen. Ist in Deutschland natürlich ein bisschen verrückt, wie viele unterschiedliche Größen wir haben. Also da Motorradkennzeichen, das ist ja, dann hast du da schon unterschiedliche Größen, das unterschiedliche Längen, zweizeilig, einzeilig. Das ist wirklich verrückt, wenn man mal bedenkt, dass tatsächlich 90% aller geprägten Kennzeichen dann die bekannten 520er, wie man sie nennt, also 52 Zentimeter lang, 11 Zentimeter hoch. Alles ist genormt im Übrigen. Mhm. Die sind im Übrigen reflektierend aus Sicherheitsgründen, weil wenn es angestrahlt wird, kannst du Fahrzeuge einfach besser erkennen und es besser ablesen. Sie dürfen nur nicht blitzen oder spiegeln.
Ja.
Und das darf nicht sein. Also es ist die Abstände, die Farbe von Kennzeichen ist, es ist alles in Deutschland genormt. Das Blau, die gelben Sternchen, wie weit die Abstände sein dürfen. Also es ist alles genormt. Zusätzlich haben wir in den Filialen noch ein bisschen Zusatzprodukte, Kennzeichenrahmen, Verbandsmaterial, was im Auto, also Warnwesten, solche Dinge gerade. Ne? Viele unserer Kunden haben Gebrauchtfahrzeug gekauft. Sind die Dinge teilweise abgelaufen oder nicht mehr im Fahrzeug vorhanden? Und
das nicht einmal
wir haben uns so ein bisschen drauf, du hast dann irgendwann deine Erfahrung, was ist wirklich gut, was ist sinnvoll. Du bist ja nicht in einer Shopping-Situation, sondern in einer, ne, wir nennen das immer in einer Behördengang-Situation, bist nicht in Shopping-Laune und sagst, oh, das kann ich für mein Auto noch mitnehmen. Wir haben alles probiert. Also noch vor meiner Zeit, aber auch als ich 2005 eingestiegen bin, wir haben die Top 10 von Tankstellen haben wir versucht, in unseren Filialen zu verkaufen, mit irgendwie Snickers und was weiß ich, Kaugummi, Sonnenbrillen. Wir haben mal mit einem Anbieter von so Technikprodukten, Technikzubehör, so fürs Auto, so Lautsprecher, CD-Kabel und sowas. Die Leute sind nicht
in Kauflaune,
ja. Sondern das heißt, es muss sehr auf den Punkt gebracht werden. So, ja, guck nochmal, hast du denn alle Warnwesten? Ja, nee, habe ich nicht. Oh, nehme ich mal lieber mit. Oder ist denn weißt du denn, ob deine Verbandstasche noch? Solche Dinge verkaufen sich gut. Und du hast gerade das Thema Veredelung gesagt. Da freue ich mich immer sehr drüber, weil tatsächlich gab es vor 3, 4, 5 Jahren eine Veränderung. Man hat sozusagen das erweitert ein bisschen um Carbon-Kennzeichen. Bisher war es wirklich rein schwarz. Ja. Und jetzt gibt es seit 2019 so ein bisschen Carbon-Look. Und es tatsächlich, es wird sehr gut angenommen. Man ist ein bisschen überrascht, aber wir haben es eben gerade festgestellt, das Autokennzeichen ist ein bisschen die Individualisierung des Autos und das zeigt sich auch da mit dem Carbon-Look.
Und was kostet so ein Kennzeichen, wenn ich es auf der Zulassungsstelle kaufe? Ungefähr? Also ich brauche zwei erstmal.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Also die Preise variieren mittlerweile irgendwas zwischen 35 und 45 Euro an den Zulassungsstellen.
Und wie viel Kennzeichen bringt ihr ungefähr in den Markt jedes Jahr? Wir reden davon 5 Millionen, 6 Millionen, irgendwas in der Richtung?
Ja, und ich setze das immer auch noch gerne in Verhältnis zum Gesamtmarkt. Also wir verkaufen aktuell über alle Kanäle. Ne? Wir sind noch gar nicht, wir sind noch bei den Filialen. Ne? Wir haben ja auch noch Zulassungsdienststruktur. Wir haben einen Großkundenbereich. Wir verkaufen so rund 5,5 Millionen Kennzeichen in einem Markt, der so zwischen 18 und 20 Millionen Autoschildern groß ist.
5,5 Millionen ist dann durch zwei oder meinst du einen Satzkennzeichen mehr, 5,5 Millionen?
Das wäre so schön. Nein, es sind tatsächlich 5,5 Millionen Einzelkennzeichen. Okay, aber wer weiß.
Ja, wer weiß. Wir drücken die Daumen. Genau, das gerade schon angesprochen. Ihr habt euch ja weiterentwickelt. Diese krasse Expansion im Filialgeschäft war super, hat sich wahrscheinlich auch, war wirtschaftlich wahrscheinlich auch unglaublich gut. Ihr macht ja auch Zulassung. Also ihr habt ja Service und ihr habt sogar noch ein drittes Standbein. Aber das Zulassungsthema heißt, ich kann euch beauftragen, euch komplett um ein neues oder gebrauchtes Auto zu kümmern. Das macht ihr alles.
Ja, das fing natürlich damit an, dass in unsere Filialen und unsere Prägestellen kamen immer mal wieder auch Mitarbeiter aus dem Autohaus, Zulassungsdienstleister, die für das Autohaus aufs Amt gegangen sind. Mhm. So, unser Vater hat immer gesagt, eigentlich habe ich sie lieber als Kunden, aber dann gab es den einen oder anderen, der dann mal gesagt hat, ja, ich gehe jetzt in Rente oder ich will was anderes machen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, Mist, dann geht mir ja dieses Potenzial flöten und hat angefangen, auch Zulassungsdienste zu übernehmen. Und daraus ist mittlerweile auch ein veritabler Geschäftsbereich geworden. Wir machen über unsere Zulassungsdienstorganisation rund 1 Million Fahrzeugzulassungen in ganz Deutschland. Davon betreiben wir rund 60 aktuell.
Also ihr geht auf die Ämter.
Wir haben Mitarbeiter. Der Prägestellenmitarbeiter, der.
Das ist was anderes.
Die Prägestelle ist mittlerweile auch Annahmestelle für Zulassung.
Okay.
Aber die Zulassungsdienste sind diejenigen, die wirklich die Unterlagen einsammeln. Okay. Ganz, ganz stark im Bereich des Autohandels natürlich. Mhm. Wir haben rund 6.000, 7.000 Autohändler, die wir tagtäglich bedienen. Die Mitarbeiter, so wie du es dir gerade vorstellst, die gehen in das Autohaus rein, holen die Unterlagen raus, gehen damit auf die Zulassungsstelle, holen sich dann noch die Autoschilder in einer von, mittlerweile sind es nur noch unter 400 Filialen. Wir hatten in Corona, haben wir ein bisschen bereinigen müssen leider, aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch flächendeckend der größte Prägestellenbetreiber in ganz Deutschland. Und da gehen die Zulassungsdienstmitarbeiter rein, holen die Sachen raus. Und dann geht es wieder ab zum Kunden.
Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo ein Auto lease oder kaufe und nehme für 199 Euro den Zulassungsservice mit, kann es durchaus sein, dass es direkt an euch weitergeht und Audi, BMW, Mercedes, was auch immer, gar nichts damit zu tun hat. Ihr seid Dienstleister für diese auch Autohäuser.
Das ist ja eine Klasse. Es ist wirklich eine klassische Outsourcing-Dienstleistung. Genau. Ne? Wenn du jemandem was raten würdest, würdest du sagen, kümmere dich um darum, was dir am meisten Kohle bringt. Und das ist Autos verkaufen oder verservicen. Und so haben es die meisten auch gesehen. Die sagen ganz ehrlich, ich konzentriere mich genau auf dieses Geschäft und nehme mir einen Dienstleister, der sowohl eine Flächendeckung hat. Wir sehen ja, dass es eine Konsolidierung in der Händlerlandschaft gibt. Deswegen ist es auch spannend, überregional tätige Zulassungsdienste zu haben, die auch viele Zulassungsstellen anfahren können. Aber auch, ne, wir haben ja, das ist dann so, wir nehmen ja Komplexität aus dem Markt raus. Ja. Du müsstest ja als Autohaus selber auch immer wissen, welche Formulare brauche ich an welcher Zulassungsstelle. Die sind nämlich nicht einheitlich. Du musst dann da warten. Das heißt, ein Mitarbeiter ist gebunden. Also es ist so eine richtig schöne, typische Outsourcing-Dienstleistung.
Der Mitarbeiter vergisst ja auch Unterlagen. Also darf ja nicht, das klingt ja total doof, aber ich nehme ja auch oft externe Zulassungsstellen und da ist schon öfter vorgekommen, dass ich nochmal hinfahren musste, weil irgendwas gefehlt hat und so. Da gehe ich jetzt davon aus, dass ihr das deutlich besser im Griff habt. Was ist die dritte Dienstleistung? Was ist der dritte Segment, in dem ihr euch tummelt?
Der dritte Baustein hat unser Vater 1998 gegründet, hieß damals Deutscher Autodienst und fokussierte sich auf großflottige Zulassungsdienstleistungen, die kombiniert waren, dann auch Zulassungsdienstleistungen kombiniert mit Dokumentenmanagement und Dokumenteneinlagerung.
Ich kann das immer so schön. Sixt, Europcar, werden die Kunden?
Tatsächlich war unser Gründungskunde, mit dem wir dann gestartet sind, war Europcar. war.
Okay.
Und da war es, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Baustein auch in unserer Geschichte, weil wir da nicht nur die Zulassungsdienstleistung, die wir ja an vielen Stellen über Zulassungsdienste lokal, war das wirklich so ein physischer Prozess, hinschleppen von Unterlagen. Für Europcar war es wichtig, dass die haben auch ihre Unterlagen, die Dokumente bei uns eingelagert. Die wollten aber wissen, was liegt jetzt da und wollten das in einem Portal abrufen können. Das zum einen war es dann wichtig, auch zu verstehen, wie die Prozesse funktionieren. Zum anderen mussten wir ein Portal bauen und sozusagen die Briefe, die wir eingeladen haben, auch nochmal digital für Europcar abbilden. Und weil es sich dann auch um so Großmengen an Zulassung handelte, haben wir mit Zulassungsstellen besondere Schnittstellen aufgebaut, wo wir quasi, um uns gegenseitig die Arbeit zu erleichtern, mit Datensätze überspielt haben. Also das heißt, das Thema digitale Zulassung kennen wir schon eigentlich mit der Gründung des Deutschen Autodienstes, haben wir schon sehr, sehr stark uns damit befasst, diese Dienstleistungen und die Dokumente zu digitalisieren. Und da war noch gar keine Rede so wirklich von der Digitalisierung des Zulassungswesens.
Also weil du ja auch den Fahrzeugbrief und Co. brauchst für die Zulassung. Die haben einfach gesagt, die Briefe liegen komplett zentralisiert bei euch. Damit könnt ihr auch den ganzen Prozess gestalten. Das ist ja auch immer so ein Problem. Du willst ein Auto anmelden, dann muss irgendjemand den Brief, wenn du ein Leasing hast, dann muss irgendjemand den Brief dahin schicken, dann kommt die Post nicht an, dann ist der Brief weg. Hochkomplex. Die haben einfach gesagt, die Briefe sind alle bei euch. Wir schicken euch die zu, dann könnt ihr zulassen. Und wenn wir das Auto nach der Leasingperiode oder wann auch immer verkaufen, dann geht der Brief auch direkt wieder raus an den neuen Besitzer. Also wirklich auch wieder als Dienstleistung, komplett ausgelagert. Da liegt irgendeine siebenstellige Anzahl von Briefen bei euch im Treasury quasi. Also, und wir reden vom physischen Produkt, Fahrzeugbrief, ausgedruckt.
Aktuell liegen bei uns tatsächlich rund 1,4 Millionen physische Fahrzeugbriefe in einem Sicherheitsbereich, denn da legen die Banken, die Leasinggesellschaften, die Vermieter legen da sehr großen Wert drauf. Aber letztlich dann doch liegt da wirklich physisches Geld. Papier.
Also damit Geld, das ist ja verbrieft der Autowert. Wer den Brief hat, ist ja der Eigentümer. Ist ja klar, dass es jetzt nicht auf euch übergeht, aber das ist ja ein starkes Stück Papier.
Genau, deswegen ist es auch ein Hochsicherheitsbereich mit besonderen Zugangskontrollen, damit, weil genau das ist tatsächlich, das stellt der Brief dar, nämlich das Verfügungsrecht.
Genau.
Mit dem Brief kannst du Autos zulassen, abmelden, kannst im Endeffekt über das Auto verfügen. Ist nicht der Eigentumsnachweis. Ganz wichtig, in Deutschland zählt für den Zulassungsvorgang das Verfügungsrecht und den stellt tatsächlich der Brief dar. Und deswegen muss der besonders besichert sein.
Und jetzt habe ich quasi verstanden, auf welchen drei Säulen ihr steht. Ihr macht das, glaube ich, in Deutschland mit 1800 Mitarbeitern. Wie viel Umsatz macht so ein Unternehmenskonstrukt für eures?
Ja, wir sind bei rund 130 Millionen Euro Umsatz.
Okay.
Genau.
Also
mit vielen fleißigen Händen. Genau.
Ja, sehr großer Mittelstand. Ich meine, 1800 Leute, ich setze ja auch immer ins Verhältnis zum Umsatz, da habt ihr auch eine ganze Menge Leute zu bezahlen. Also das ist jetzt ja schon, ihr müsst die Miete bezahlen, ihr müsst quasi ja vor Ort sein, die Prägemaschinen, Material einkaufen. Das ist also kein Geschäft, wovon 150 Millionen, 50 Millionen übrig bleiben. Das ist schon... lacht da.
Ach, was wäre es schön.
Nee, aber ich muss ja die Bilanz bei euch angucken, muss bei den Hausaufgaben besser werden. Aber das ist schon, das ist ja sehr personalintensives Geschäft mit Standorten. Das ist jetzt nicht Asset Light, das ist kein Internet-Business, ne?
So. Nein. Ist es nicht. Also es ist tatsächlich Dienstleistung, immer Personal. Ein bisschen, wir nennen es nicht Produktion. Produktion wäre zu viel. Aber es ist Material- und Personalintensiv, aber das macht's halt auch schön. Und wir sehen ja gerade, ne, wir sind in so einer Phase der Digitalisierung dieses Zulassungswesens und wir sehen halt, dass es nicht so einfach geht. Und wir haben den großen Benefit, dass wir einfach eine Flächendeckung mit vielen Kollegen haben, die vor Ort sind. Und das bringt uns gerade schon im Wettbewerb jetzt mit aufkommenden digitalen Wettbewerbern, bringt uns dann schon auch Vorteile, dass wir vor Ort wirklich noch die logistischen Prozesse anbieten.
Euch kennt auch irgendwie gefühlt jeder. Ich habe gesagt, dass du Gast in meinem Podcast bist. Also Kroschke hat bei den meisten schon was geklingelt mit Kfz-Kennzeichen und Co. und Zulassungsdienste. Das ist schon spannend. Also ihr seid ja wirklich 25% Marktanteil oder so in Deutschland, was Kennzeichen angeht?
Um und bei, genau, ja. Das, aber tatsächlich muss man sagen, du in unserer Privatkundschaft, wenn du da fragen würdest, kennen die wenigsten Kroschke. Fragst du jetzt im Autohandel, da würde ich fast behaupten, sind wir ein bisschen bunter Hund mittlerweile, nicht nur, weil wir für viele, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, nicht nur, weil wir viele Autohändler bedienen, sondern weil tatsächlich ich eine große Leidenschaft da drin auch habe, hier Branchennetzwerkveranstaltungen zu besuchen, selber zu machen, einfach um auch in das Mindset der Leute reinzukommen, damit man auch irgendwo bekannt ist, aber auch ins Gespräch kommt.
Und sag mal, wir haben ja gerade schon über Zulassung, Online-Zulassung und wo geht die Reise in Zukunft hingesprochen. Wie wichtig ist dieses Segment Kennzeichenkauf online? Also wir selber als Affiliate-Netzwerk haben ja einige Anbieter, die das machen. Wir sehen also, dass da von Transaktionen viele Stückzahlen rübergehen. Das scheint also irgendwie da zu sein. Habt ihr euch da positioniert oder sagst du, das ist gar nicht unser Home-Turf, das machen wir mit, aber online ist jetzt nicht so wichtig für das Gesamtkonstrukt aktuell für uns?
Ja, wir müssen bei online zwei Dinge bei uns auseinandernehmen. Das eine ist Kennzeichenvertrieb online. Das ist nicht unwichtig, weil aufgrund, wenn die Zulassung digitaler wird, ist auch die Möglichkeit der Beschaffung natürlich digital. Was aber für uns ein super spannendes Feld ist, ist die Online-Beauftragung auch durch Privatkunden oder Kleinstgewerbetreibende über einen Online-Kanal. Mhm. Ne? Wir haben auch einen E-Commerce-Channel, wie man so schön sagt, und das, ich sag's mal so, das spannendere Feld für uns ist tatsächlich eher die Zulassung, die bei uns online über E-Commerce beauftragt werden kann und gar nicht so das einzelne Schild, was wir verkaufen, weil wir bündeln dann natürlich die Dienstleistungen. Kannst dir vorstellen, natürlich haben wir dann auch wieder einen Satz Autoschilder verkauft, wenn wir die Zulassung mitverkaufen. Deswegen gehen wir gar nicht so sehr drauf, rein das Schild zu verkaufen, sondern am Ende diesen Schmerzpunkt Zulassung zu übernehmen und dem Kunden das komplett abzunehmen.
Größerer Warenkorb, wenn ihr die Komplexität einmal abbildet, schöner, runder Prozess auch. Wenn du da die Prozesse selber für dich gut im Griff hast, kannst du es auch relativ schlank bauen und dann ist der Kennzeichenverkauf quasi ein das kommt einfach mit, aber deswegen machst du es nicht, sondern du sagst, ich will die gesamte Dienstleistung rausnehmen, und das ist ja wahrscheinlich auch das, was der Autohandel und Co. wollen, wie du schon sagst, die sind gut im Auto verkaufen, da seid ihr halt extrem stark.
Ja, das ist halt, wie gesagt, ich sage das gerade, ne, so eine typische Outsourcing-Dienstleistung. Genau. Ich sage auch mal, du kannst ja auch selber die Haare schneiden, sieht dann halt scheiße aus. Und so ist es halt. Also klar kannst du es im Zweifel selber, und wir leben davon, je komplexer sozusagen der Prozess, umso schöner für einen Dienstleister, weil was wollen wir alle? Wir wollen, dass unser Leben leicht ist und dass wir uns nicht mit komplexen Dingen auseinandersetzen müssen. Und deswegen sagen wir immer, unser Claim ist ja zulassen, Punkt, einfach, Punkt, digital. So, wer sind wir? Wir sind Zulasser. Das ist unser Kerngeschäft. Wir bilden zwar eine etwas weitere Prozesskette ab, aber das sind wir. Das ist ganz wichtig. Aber dann ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist einfach. Alles, was wir machen, muss unserem Kunden den Prozess erleichtern. Am besten nur noch Knopfdruck. Und je komplexer das für ihn ist, wenn er es selber machen würde, umso besser ist es für uns. Und digital, das ist die Welt, wo es hingeht. Ne? Das Zulassungswesen wird digital, der Vertrieb von Fahrzeugen, von Mobilität wird digitaler. Also muss das auch immer ein ganz wichtiger Punkt für uns sein, dass wir alle unsere Dienstleistungen irgendwie auch in der digitalen Welt abbilden können, weil auch nur so kriegen wir sie wirklich einfach.
Das heißt, euer Ziel muss es ja eigentlich sein, rein aus quasi unternehmensstrategischer Sicht, ihr müsst eigentlich das PayPal für Zulassung werden. Also es muss, zum Schluss sagst du, die Journey ist, ich konfiguriere mein Auto, ich kaufe mein Auto, finanziere mein Auto, versichere mein Auto und bestimme bei der Zulassung, drücke ich Kroschke, online macht es, whatever.
So ist es gedacht. Cool. Tatsächlich ist, man muss ja so ein bisschen gucken, wo geht es mit uns in Zukunft hin. Wir sehen, das Zulassungswesen wird digital. Was heißt denn das eigentlich, muss man sich ja die Frage stellen. Wenn es digital wird, ich das tatsächlich zu Hause an meinem Rechner machen kann oder der Autohändler, was ist dann mit unseren Prägestellen, wo geht dann da die Reise hin? Jetzt muss man einmal sagen, es geht halt alles nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Wir haben föderales Zulassungswesen, das heißt nicht, der Bund bestimmt das und dann ist es jetzt mal so, sondern das muss dann auch jedes Bundesland auch wieder umsetzen. Klar. Also Föderalismus hat hier vielleicht auch eine kleine schützende Funktion, aber auch eine etwas bremsende, das heißt, so schnell geht es nicht voran, wie man sich das vorstellt. Wir haben eine Hybridsituation, aber wenn man das zu Ende denkt, musst du irgendwann halt nicht mehr auf die Zulassungsstelle gehen, um dann dort auch noch deine Autoschilder zu kaufen. Klar. Also Klar. ist unsere Aufgabe, dass wir mit unserem Unternehmen da sind, wo ein Auto verkauft wird, wo man sich mit dem Thema Zulassung auseinandersetzt. Und das ist beim Autohändler. Das kann aber auch in Prozessen von Plattformen sein. Genau. So ein Auto Hero, in End-to-End-Prozessen. Die Deutschen sind da noch etwas verhalten, was End-to-End digitaler Autokauf angeht. Aber es ist ein wachsender Markt und der wird kommen. Und da müssen wir dann mit einem Beauftragungstool sein, wo du sagst, hier und jetzt zulassen.
Marktdurchdringung in Deutschland ist ja bei euch hoch, haben wir gerade gelernt, mit knapp 25%. Ja. Wie sieht es aus mit Ausland?
Wir sind seit 4-5 Jahren dabei, auch das europäische Ausland zu bearbeiten, haben auch eine internationale Development oder wie sagt man, Business Development Abteilung ins Leben gerufen mit tollen Kollegen und sind jetzt schon vertreten in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Österreich sowieso schon ein bisschen länger, Rumänien mit einer Partnerschaft, sind gerade Benelux unterwegs, UK unterwegs, Tschechien, Slowakei unterwegs. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass die Märkte sich einfach verändern. So, dass Deutschland war immer ein sehr abgeschlossener Markt, was sein Geschäftsmodell anging. Die Zulassungswesen sind vollkommen unterschiedlich. Wir haben nicht ein homogenes Zulassungswesen in Europa. Ganz unterschiedlich funktionierende Märkte, unterschiedliches Formularwesen. Das Einzige, was gleich ist, ist so ein bisschen die Datenstruktur. Das ist auch so ein bisschen der Grund zu sagen, naja, da muss doch irgendwas gehen, weil die Logik hinter einer Zulassung ist immer die gleiche. Verheiratung eines Eigentümers und eines Fahrzeugs mit den dahinterliegenden Konsequenzen. Aber was viel wichtiger ist, die Märkte wachsen gerade zusammen durch neue Player, die nicht nur deutsch denken. Der deutsche Händler war zuletzt sehr, sehr deutsch, aber wir sehen jetzt natürlich, dass es überregionale, europaweit agierende Mega-Dealer-Gruppen gibt. Es gibt Hersteller, die jetzt nach Europa kommen, neue aus China, die nicht nur Deutschland im Fokus, sondern ganz Europa als Expansionsziel haben, in Deutschland häufig starten, aber dann wachsen wollen nach ganz Europa. Wir haben Plattformen, die nach Europa wachsen und da haben wir gesagt, dann kann Deutschland nicht der einzige Markt sein, in dem wir aktiv sind, sondern wir müssen Zulassungsdienstleistungen auch in anderen Ländern anbieten können. Und hier kommt wieder das, was ich gerade sagte, je komplexer das System, desto besser für uns. Ne? Jetzt kommst du nach Europa als Chinesen und sagst, ich will aber überall, müsste mich jetzt jedes Mal in jedem Land wieder mit dem dortigen Zulassungswesen auseinandersetzen. Und da war unser Gedanke, das können wir doch auch. Und tatsächlich sind wir da sehr gut unterwegs, was auch die Zusammenarbeit mit chinesischen Herstellern angeht. War jetzt gerade auch in Shanghai auf der Autoshow und konnte da auch wieder gute Kontakte knüpfen. Also das ist auch noch nicht zu Ende. Da kommen auch noch einige Hersteller nach Europa.
Und also ihr seid schon auch Marktenabler in dem Bereich und seid auch wirklich gut. Ihr habt sowohl Endkunden in den Läden, in den Filialen, also in den Läden, in den Zulassungsstellen. Genau. Aber B2B ist bei euch auch ein unglaublich starkes Segment. Und da wird die Reise auch hin. Ihr seid Systemdienstleister zum Schluss. Ihr zahlt auf dieses Gesamtsystem Auto ein. Da werdet ihr ein relevanter Baustein.
Absolut. Ich habe so ein bisschen die These, dass tatsächlich der Privatkunde oder das Privatkundensegment, wo sich jemand selber um die Zulassung kümmert, kleiner wird, weil das einfach übernommen wird dort an den Stellen, wo man sich das Auto kauft oder wo man sich, und das ist ja auch nochmal so ein Trend, wo geht das eigentlich hin? Ne? Kaufe ich mir noch ein Auto oder beschaffe ich mir Mobilität? Ne? Wir haben Subscription-Anbieter, wir haben Carsharing, wir haben so Modelle, wo du dir als Privatkunde vielleicht gar nicht mehr wirklich selber ein Auto kaufst und dann selber dich auch noch um die Zulassung zu kümmern, sondern ich habe so ein bisschen die These, dass das da mit integriert wird und dass der Baustein Zulassung dann Teil des Gesamtkaufs oder der Übernahme Mobilität ist. Und da müssen wir stattfinden. Da haben wir und da sind wir auch schon sehr, sehr gut unterwegs, weil wir tatsächlich vergleichsweise früh erkannt haben, nicht immer nur alleine. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Studie gemacht, machen ein bisschen Werbung für die Leute. Die haben uns ein bisschen geholfen, mal auf die Märkte zu gucken und zu sagen, wie wird sich das wohl entwickeln? Wie wird sich das Kaufverhalten, das Mobilitätsverhalten wohl in Deutschland und Europa entwickeln? Und im Endeffekt unterstreichen die das, was wir geahnt haben. Wir werden immer mehr Mobilitätsdienstleister bekommen, immer weniger wirklich Kauf, weil Fahrzeuge auch immer teurer werden. Menschen können sich häufig gar nicht mehr erlauben. Ja. Ne? Ja. E-Autos immer ein bisschen teurer als auch das Verbrennermodell. Das heißt, du musst andere Modelle anbieten und das ist für uns eine große Chance.
Auch die ganze Stadtentwicklung geht ja entgegen Autoverkehr. Ne? Also in einer Stadt wie Berlin brauchst du eigentlich kein Auto und wenn, dann leistest du es dir halt, weil es genügend Dienstleister gibt und die Infrastruktur mit S und Uber natürlich auch ganz gut ist. Das ist so, genau, würde ich auch sagen. Das ist gerade drauf, wenn du auf dem Land wohnst, nochmal anders sicherlich, aber in Ballungsräumen hast du schon echt ein krasses Angebot vom Roller bis hin zum LKW, wenn du irgendwas bei Ikea holst oder zum Transporter, das funktioniert eigentlich ganz gut. Sag mal, bei euch im Alltag, du teilst es ja mit deinem Bruder.
Genau.
Ne? Also ihr beide seid die Geschäftsführung. Dein Vater ist wie alt?
72.
72, wie muss ich mir das vorstellen? Der ist schon noch jeden Tag auch im Unternehmen, also ein Patriarch, Gründer, Unternehmer, wie man ihn kennt.
Er ist dynamische 72.
Krass.
Nein, er ist wirklich jeden Tag noch im Büro, wenn er nicht gerade in der Weltgeschichte unterwegs ist. Er ist nämlich auch Honorarkonsul von Kirgisistan. Dort ist er jetzt auch gerade wieder unterwegs und versucht auch da noch ein bisschen Geschäft zu machen. Also er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, braucht das auch, weil er findet bei uns im Tagesgeschäft nicht mehr statt. Mhm. Das muss man mal so wirklich sagen. Er hat natürlich ein großes Interesse, sein Herz schlägt, das ist sein Lebenswerk, darf man nie vergessen. Aber er hat wirklich meinem Bruder Felix und mir das operative Heft in die Hand gelegt, vertraut uns, muss auch von sich selber sagen, dass er manchmal gar nicht mehr die Lust hat, im Detail das Verständnis, also sonst kannst du so ein Unternehmen nicht transformieren, nicht umbauen, wenn du die Details nicht, und das, da sagt er, da bin ich auch raus, dafür habe ich euch. Aber natürlich gibt es Gesellschafterrunden, da lässt er sich berichten und hier und da greift er dann auch schon mal ein, wenn er der Meinung ist, dass irgendwas nicht so ist, er würde das anders machen, auch das, aber du, wie soll es anders sein?
Genau.
Er hat, ich glaube, also es gibt ein süßes Foto, da steht er als 6-Jähriger oder 7-Jähriger vor einem Auto, wo auch unsere Oma sich immer hat vorablichten lassen und hat schon als 6-7-Jähriger auch die Autoschilder an die Autos geschraubt. Also so jemanden kannst du nicht da rausnehmen. Insofern, er ist da, aber auch wieder nicht, weil er nicht im Tagesgeschäft eingreift.
Wie lange hat die Übergabe gedauert? Also wie viele Jahre und was für ein Prozess war die Übergabe? Einfach, schwer? Was waren so die Anekdoten? Hast du irgendeine Anekdote aus der Übergabe oder sagst du, meine Güte?
Naja, also ich habe 2005 ich ja eingestiegen. Ich bin ein bisschen den langen Weg gegangen über Gebietsleiter, also lokale Verantwortung für unsere Filialen, Prägestellen, Zulassungsdienste. Habe dann den Innendienst geleitet irgendwann. Das war auch ein spannender Sprung. Bin dann irgendwann in die Gesamtverantwortung für die gesamte Außenorganisation gekommen und bin seit 2012 in der Geschäftsführung. Das 2012 ist unser Vater 60 geworden und hat gesagt, so, ich gehe jetzt aus der operativen Geschäftsführung raus, und damit durfte ich nachrücken. Das war aber noch nicht der Punkt, wo ich sagen konnte, jetzt bin ich vollumfänglicher Geschäftsführer. Das war natürlich schon so eine Ehre und das, was ich mir immer gewünscht habe. Und gleichzeitig, muss man sagen, habe ich da erst angefangen zu lernen, was es heißt, wirklich Geschäftsführer mit der Verantwortung. Und es gibt keinen wissenschaftlichen Prozess, wo wir uns dann irgendwas gehalten haben, was man nachlesen kann, sondern das war ein Reinwachsen, das war ein Abnabelungsprozess, das war ein seine Räume sich schaffen. Für meinen Vater, würde ich sagen, war es ein bisschen der Prozess des Loslassens, Raumgebens, dann auch immer wieder des Zurückschnappens, wenn dann irgendwas nicht so gut funktioniert hat und er das Gefühl hatte, er muss wieder zugreifen. Aber wo das dann richtig losgeht, gegen dieser Abnabelungsprozess und dieser Freiheitsprozess, war tatsächlich 2017, als mein Bruder Felix mit ins Unternehmen eingestiegen ist. Und von der Aufteilung her, ich die Rampenmarktsau, viel draußen, Netzwerken, das ist meine große Leidenschaft. Und Felix wirklich der Wirtschaftswissenschaftler mit außerdem noch einem Doktortitel in Jura, in Rechtswissenschaft, gradlinig, diszipliniert, analytisch, der sehr stark die kaufmännischen Bereiche verantwortet. Und insofern hatten wir da eine tolle Kombi, die meinem Vater, glaube ich, tatsächlich auch eine gewisse Ruhe gibt, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Kombi, der Philipp, der hat nicht alles abbilden können. Ja. Der kann saugeil Markt, aber was ist denn mit den ganzen administrativen Funktionen der Struktur? Und seit 2017 hat er beides in Kombination zweier Kinder.
Cool. Also auch schön, dass so eine Übergabe so klappt. Mir ist hängen geblieben von unserem Vorgespräch. Du musst von dieser Mitarbeiterin erzählen, die 45 Jahre da war. Das finde ich als Anekdote einfach so wahnsinnig schön. Erzähl mal bitte, was für eine Story dahinter steckt.
Also zum einen ist die noch eingestellt worden von meiner Oma. Und das ist so niedlich, die Geschichte. Die hat sie mir selber erzählt. Sie sagte, ja, weißt du, wie das damals war? Ich habe das gelesen in der Zeitung. Und dann habe ich da angerufen und dann ging deine Oma ran. Und dann hat die gesagt, ja, aber die Bewerbungsgespräche sind erst morgen. Sagt sie, ja, aber ich kann jetzt gleich vorbeikommen. Ja, nein, aber das ist ja den anderen Bewerbern gegenüber ist das ja ungerecht. Ja, aber wenn sie mich gesehen haben, dann wollen sie sowieso niemand anderen mehr sehen.
Okay.
Und am Ende ist es dann eine Mitarbeiterin gewesen, die in Braunschweig, in unserer ersten Filiale auch gearbeitet hat, 45 Jahre lang. Und das war auch ihre Filiale, das war ihr Standort. Also die war auch ein bisschen Unternehmerin. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich dir auch im Vorgespräch erzählt habe. Natürlich hat die sich nicht an irgendwelche hierarchischen Strukturen im Organigramm gehalten, sondern wenn was war am Standort Braunschweig, hat sie nicht ihren Gebietsleiter, nicht den Bereichsleiter, nicht den Geschäftsführer angerufen, sondern direkt den Eigentümer Christoph Kroschke. Und kurze Zeit später bimmelte dann bei mir das Telefon und sagte, Philipp, ich habe hier einen Anruf aus Braunschweig, kannst du mal kurz in mein Büro kommen?
Ja, aber so ist es bei Familienunternehmen. Wahnsinnig schöne Geschichte auch. Sag mal, was machst denn du für dich? Also wie durchstehst du diesen Alltag? Also drei Kinder, sagst du auch noch verheiratet, das heißt, da bleibt ja irgendwie wenig Zeit, wenn man auch noch Unternehmer ist. Yoga, Sport, was tust du für dich, um runterzukommen auch?
Also zum einen muss ich sagen, ich tue schon richtig gerne, was ich, also das ist schon, und das ist nicht nur so dahergesagt, so diese Sprüche, die du, wenn du einen Job machst, der dir Spaß macht, musst du nie wieder arbeiten, so ein Quatsch. Nee, es ist auch ein bisschen Hobby. Ich liebe tatsächlich, mich mit der Branche auseinanderzusetzen. Ich liebe meine Freundschaften in der Branche, die da entstanden sind. Also ein Großteil meiner privaten Freundschaften ist in der Branche entstanden. Deswegen ich kann es nicht so trennen. Was mir sehr viel Halt gibt, ist meine Familie, sind meine drei wundervollen Kinder. Paul, 11, Oscar, 9, Emi, die kleine Prinzessin, 5 Jahre alt. Die halten mich zum einen auf Trab, aber geben mir auch jeden Morgen Grund aufzustehen und auch manchmal Schwierigkeiten im Geschäft zu ertragen, weil ich einfach weiß, wofür ich es tue, dass ich ihnen da was schaffe. Ansonsten so körperlich, ja, du, ich bin jetzt kein super Sportler, da bleibt wirklich nicht so viel Zeit. Ich brauche immer Sportarten, bei denen ich sehr, sehr unabhängig sein kann. Also ich laufe sehr, sehr gerne. Ich wandere tatsächlich auch gerne. Das könnte ich, würde ich gerne mehr schaffen. War auch schon auf sehr spannenden Bergen. Kilimandscharo, Aconcagua, Elbrus. Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr, sehr gut tut. Ansonsten schwimmen. Ich bin... das große Glück, vielleicht ein Schwimmbad zu haben.
Das ist gut.
Und das hilft mir tatsächlich dabei, mich wirklich täglich zu bewegen, also den Tag schon mit einer Schwimmrunde zu starten. Und das hilft mir einfach so. Aber tatsächlich am Ende muss ich immer Mechanismen finden, wie ich schon im Alltag, also auch im Tagesgeschäft versuche, mir so viel Freude zu bereiten. Weil wenn du es so trennst, dann wiegst du immer das eine gegen das andere auf und dann versuchst du immer diese rettende Insel, Privatleben zu haben und das macht ja nicht dein Geschäftsleben nicht besser,
das
sondern
muss ineinander greifen.
Der Mechanismus ist im Endeffekt, dass du versuchst, Mechanismen zu finden, wie du auch in deinem Arbeitsalltag einfach so viel Freude dran findest und finden kannst. Und ich bin jetzt heute hier bei dir in Berlin, das bin ich auch deswegen, weil eine Veranstaltung ist, die Autos Bass, und ich liebe solche Veranstaltungen, weil da schaffe ich mir Impulse und das ist etwas, was mir viel, viel Kraft gibt. Ich liebe das Thema Auslandsaufbau. Das ist auch etwas, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt. Aber ich liebe es auch draußen an meinen Filialstandorten, in meinen Zulassungsdiensten unterwegs zu sein. Auch das sind Dinge, die mir einfach dann wieder Kraft geben.
Du musst raus, finde ich. Du bist ein absolut genialer Kommunikator. Also einfach super sympathisch. Kannst wirklich raushauen ohne Ende. Auch schöne substanzielle Informationen. Also kann ich absolut verstehen, dass ihr die Rolle so verteilt habt. Hast du irgendwelche Regeln im Business? Wir haben immer so eine Sektion Lifehack, ja, oder gibt es irgendwelche Dinge, die du als Unternehmer, als Geschäftsführer, Eigentümer auch gelernt hast, wo du sagst, das ist bei uns eine Regel geworden, ich merke, damit sind wir recht erfolgreich?
Also um jetzt nicht so diese typischen Sachen zu erzählen, also so ein paar Sachen, so Kleinigkeiten, die ich auch noch von meinem Vater habe, ist im Autohandel, fahr nie mit einem Fremdfabrikat bei einem Händler vor, ne? Also wenn du zu einem BMW-Händler fährst und fährst halt einen VW, dann parkst du halt drei Straßen weiter weiter.
Das ist ein sehr schöner Lifehack.
Also das
erwarte ich auch von jemandem, der aus der Industrie kommt.
Und das ohne Scheiß, das habe ich auch, das habe ich echt verinnerlicht, so dass man das nicht macht, weil das ist eine Frage, klar, das ist dann eine Frage des Respekts.
Ja.
Was hilft mir? Ich bin ein Beziehungsmensch und ich baue Beziehungen auf und das ist das sowohl, was mir hilft, sozusagen das Ganze auch nicht immer so als Arbeit und so zu trennen. Ich bin gerne nah am Menschen und dieses Kunde in den Mittelpunkt stellen ist bei mir so weit gegangen, dass ich einfach Freundschaften in der Branche aufgebaut habe, durch die ich aber auch einfach die Branche besser verstehe, weil, weißt du, wie wenn du dich mit deinem Kumpel unterhältst und jeder erzählt so, ja, was bewegt dich gerade? Ich kann dann auch immer gleich auch ein Stück weit was für mich und mein Tagesgeschäft mit und sagen, alles klar, wenn dir das wehtut, dann kann ich dir da an den Stellen vielleicht sogar mit meinem Wissen, mit meinen Leistungen helfen und irgendwie verschwimmt das. Das ist jetzt aber kein typischer Lifehack.
Nee, aber man merkt, du fühlst dich wohl in dieser Branche, du identifizierst dich komplett damit. Ne? Es gibt ja auch Leute, die 100.000 andere Sachen noch parallel machen. Ihr seid halt dieses Kennzeichen-Zulassungsding, entwickelt euch komplett mit dem Markt mit, habt ja auch eine unglaublich dynamische Entwicklung hingelegt und du magst es einfach. Ich kenne das ja auch, meine Freunde sind ganz, ganz viele in meinem Business. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich mich in meinem Business wohlfühle. Also ich könnte, wenn mir jemand das Fünffache geben würde und würde sagen, du arbeitest jetzt in einem Business, wo du dich nicht wohlfühlst und wo du jeden Tag Vertrieb machen musst oder wo du jeden Tag mit Leuten reden musst, wo du gar keinen Bock drauf hast, ey, lass mal gut sein. Das ist ja überhaupt nicht, das treibt ja nicht an, das macht keinen Spaß. Ich glaube, das sieht man dir auch an, ob du das willst oder nicht. Und von daher ist es wie immer, auch weil du vorhin gesagt hast, das ist so eine Plattitüde, ne? Wenn man eine coole Aufgabe, einen coolen Job hat, dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit, dann macht man es einfach super gerne.
Das ist so. Also ist natürlich auch gelogen, wenn man sagt, das ist 100% der Zeit so, weil es natürlich auch Situationen gibt, die sehr herausfordernd sind und wir befinden uns gerade in einer sehr aufregenden Situation, weil das der Markt, in dem unser Vater das Geschäft aufgebaut hat,
der
ist morgen
zurück.
Ein vollkommen anderer. Ne? Und in so einer Situation Wachstum hinzubekommen, europäisches Wachstum, gleichzeitig Digitalisierung, aber auch Tagesgeschäft noch im Blick zu haben, das ist an manchen Stellen auch herausfordernd. Umso wichtiger ist, dass man genau diese Freude, du sagst das auch, und das kann ich immer nur jedem mitgeben. Das ist jetzt kein Lifehack, sondern das ist halt fast schon eine Art Lebensweisheit und die mir auch hilft. Ich habe festgestellt, dass ich die meiste Kraft habe, wenn ich so bin, wie ich bin. So, also ich verstell mich nicht, ich versuche nicht, ein Bild von mir abzugeben, so das kann ich wirklich nur jedem. Wenn du feststellst, dass du das tun musst in deinem Job, weil das muss so viel Kraft kosten und ich könnte es mir gar nicht vorstellen, das so zu machen, weil dann würde mir wahrscheinlich irgendwann die Kraft fehlen für die Dinge, die man dann da doch bewegen muss mit einer nicht ganz kleinen Betrieb. Also das kann ich nur jedem raten, wenn du das spürst, dass du dich da verbiegen musst, dann lass es lieber und guck dich nochmal um. Aber
sehr, sehr cool. Auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wahnsinnig cool, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Also mittelständisch, ihr macht das als Brüder, dritte Generation, Oma hat es gegründet. Wahnsinnig dynamischer Weg auch in einem sich ständig verändernden Markt. Also ihr müsst jetzt ja auch Gas geben. Definitiv, der Markt wird nicht warten auf euch. Ihr habt eine unglaublich coole Marktposition. Super, dass du das alles so hier auch erzählen konntest, auch in der Tiefe. Also ich verstehe jetzt deutlich besser, wie das alles funktioniert. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja, weil ich ja schon gehört habe, dass wir an einer oder anderen Stelle auch Überschneidungen haben. Tausend Dank, dass du hier warst. Tausend Dank für deine Zeit.
Jo, Markus, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ihr Interesse hattet, so ein bisschen die Geschichte zu hören. Ich erzähle nämlich sehr, sehr gerne drüber, weil ich schon auch ein bisschen stolz auf das Lebenswerk meiner Großeltern, unseres Vaters und auch mittlerweile das von mir und meinem Bruder bin. Also vielen, vielen Dank.
Das merkt man, das sieht man, das spürt man. Wahnsinn.
Dankeschön.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann bisher kommentieren, liken, followen. Ich wünsche euch eine unglaublich erfolgreiche Woche. Denkt dran, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich sage, bis bald.